Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für den heutigen ersten Weihnachtsfeiertag hören und lesen wir miteinander Galater 4, die Verse 4 bis 7. Galater 4, 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr denn Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in eure Herzen, der schreit, Abba, Vater. So bist du nun kein Knecht mehr, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe Gottes durch Christus. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, als aber die Zeit erfüllt war, der Volksmund sagt, jedes Ding hat seine Zeit. Bei Gott gilt das in ganz besonderer Weise. Alles hat bei Gott seine Zeit. Das zu wissen ist auch wichtig im Blick auf unsere Gebete. Gott antwortet auf unsere Gebete nicht, wann wir wollen, sondern wenn Gottes Zeit dafür gekommen ist. Und seine Zeit ist immer die richtige und die beste Zeit. Dieser Zeit entsprechend handelt Gott oder er handelt auch nicht. Das sehen wir sehr deutlich am Leben Jesu. In Johannes 7, 8 zum Beispiel sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich will noch nicht hinaufgehen, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Er tut etwas ganz bewusst nicht, weil seine Zeit nicht da ist, es zu tun. Lukas 9, 51 lesen wir dann über eine spätere Zeit im Leben Jesu. Es begab sich aber, da die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Jetzt war die Zeit gekommen, jetzt ging er. Ob also bestimmte Dinge in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde geschehen oder nicht geschehen, ob wir Gottes wunderbares Eingreifen erleben oder noch nicht, das hat ganz entscheidend damit zu tun, ob Gottes Zeit für ein bestimmtes Handeln gekommen ist oder nicht. So war es auch bei der Geburt Jesu. Jesus wurde nicht irgendwann geboren. Er wurde exakt zu dem Zeitpunkt geboren, als die Zeit erfüllt war. Welche Zeit das war, das verstehen wir nur, wenn wir die vorausgehenden Verse dazu mit anschauen. Paulus sagt das am Beispiel eines Kindes, ab Vers 1, solange der Erbe unmündig ist. Wenn der Vater stirbt, dann ist zwar das Kind Erbe, praktisch ist aber zwischen ihm und den Knechten noch kein Unterschied, denn es kann über sein Erbe noch nicht verfügen. Es ist noch nicht volljährig und nicht geschäftsfähig. Es ist seinen Vormündern unterstellt und wird im Prinzip behandelt wie die Knechte auch. Erst wenn es das Alter erreicht hat, das der Vater bestimmt hat, dann kann es sein Erbe tatsächlich antreten. Und so auch wir, sagt Paulus, als wir noch unmündig waren, waren wir unter die Elemente der Welt versklavt. Das ist im Griechischen ein ganz interessanter Ausdruck, im Deutschen ganz schwierig wiederzugeben, die Elemente, die Gesetzmäßigkeiten, Grundlehren, auch die Elementargeister bezeichnet dieser Begriff des Kosmos. Damit durften zuallererst die widergöttlichen Mächte und Gewalten gemeint sein, die diesen Kosmos beherrschen. Sie haben den Menschen zur Sünde verführt und aus der Gemeinschaft mit Gott entfremdet. Und sie bestimmen nun die Gesetzmäßigkeiten und das Denken dieser Welt. Dazu gehört auch die Herrschaft der Sünde und die Vergänglichkeit. In dieser Wirklichkeit, sagt Paulus, waren auch wir ganz und gar gefangen, versklavt. Aber der himmlische Vater hat diesen Mächten und dieser Situation ein Ende bestimmt. Er hat eine Zeit gesetzt, wo es anders werden soll. Und so wie das Ende selbst, kommt auch der Anfang dieses Endes zu einer bestimmten Zeit. Nämlich zu der Zeit, die Gott vorherbestimmt hat. Dann beginnt unsere Zeit der Freiheit in Jesus. Wir treten heraus aus der Sklaverei dieser Mächte der Finsternis, der Sünde und des Todes und leben in der Freiheit der Kinder Gottes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wir waren zwar schon von Grundlegung der Welt an zu Kindern und Erben bestimmt, aber wir konnten in dieser Bestimmung praktisch nicht leben, weil wir durch die Gesetzmäßigkeiten und Gedanken dieser Welt bevormundigt und entmündigt waren. Mir ging es heute Morgen noch durch den Kopf, ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Wort, die Gedanken sind frei. Altes Freiheitslied war schon wohl vor 1800 entstanden, von den Freiheitskämpfern. Die Gedanken sind frei, heißt es weiter, kein Mensch kann sie wissen, kein Kerker verschließen. Aber ich dachte heute Morgen, welche Illusion. Die Gedanken sind nicht frei. Warum nicht? Weil unsere Gedanken in ganz wesentlichem Maß manipuliert werden. Ich will es noch an ein paar Stellen zeigen, ob wir Thema Evolution nehmen oder die Erderwärmung. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt. Mir geht es nicht um die Erderwärmung, mir geht es um die Frage, Gedanken sind frei, die sind nicht frei. Die Politik redet von der Klimaerwärmung, macht ein Riesengeschäft damit. Das ist eine aktuelle Grafik, da seht ihr von unten nach oben die Temperaturschwankungen seit dem angeblichen Beginn der Erde vor 4 Milliarden Jahren. Heute haben wir eine globale Durchschnittstemperatur von offensichtlich nicht wesentlich über 13 Grad. Das ging immer wieder rauf bis 25. Nächste Grafik macht es noch deutlicher. Die obere Kurve dürft ihr vergessen. Die untere, da seht ihr Warmzeiten. Der ganz, ganz, ganz große Teil des Erdklimas waren Warmzeiten. Immer wenn die Temperaturkurve über der blauen Linie ist, die Warmzeiten sind so definiert, dann sind alle Polkappen abgeschmolzen, ist die Erde komplett eisfrei, alle Gletscher weg. So sind Warmzeiten definiert. Das war der ganz, ganz, ganz große Teil des erdgeschichtlichen Klimas. Und wenn ihr seht, wo wir heute sind, dann sind wir im Temperaturkeller. Und weil wir im Temperaturkeller sind und jetzt angeblich durch CO2 die Temperatur um irgendwelche Zehntel Grad angestiegen ist, redet die Politik von Klimaerwärmung und macht eine riesen Panik rund um den ganzen Globus. Es geht ums Geld. Es werden Klimazertifikate verkauft. Es geht ja interessanterweise nicht darum, dass man weniger CO2 produziert, sondern es werden Emissionsbriefe verkauft, dass man genauso viel Dreck machen darf wie vorher. Man muss nur dafür bezahlen. Es geht nur ums Geld. Geht mir nur um einen einzigen, und ihr seht, wie wir von der Politik, ich sage den Begriff nicht, auf den Arm genommen werden. Mir geht nicht um Klimaerwärmung, mir geht es um die Gedanken sind frei. Die sind nicht frei. Im Februar machen wir weiter mit dem Thema Evolution. Da sehen wir es genauso. Die Gedanken sind nicht frei. Wenn ein vernünftiger Mensch 5 Minuten nachdenkt, dann weiß er, das ist Quatsch. Unsinn. Gender. Die angebliche Gleichheit der Geschlechter. Jeder Mensch, der denkt, der braucht nicht mal 5 Minuten, der weiß, es ist vollkommener Schwachsinn. Es wird in unserer Politik komplett umgesetzt, in den Medien propagiert. Die Gedanken sind nicht frei. Die Gedanken werden manipuliert. Auf Teufel komm raus. Und wenn schon die Medien, wenn schon die Politik so manipulieren kann, unsere Gedanken bestimmt, wie viel mehr bestimmt die Macht der Finsternis unsere Gedanken? Das ist der Punkt, von dem Paulus vorher gesprochen hat. Wir sind unter die Elemente der Welt versklavt, unter die Mächte der Finsternis. Und Satan ist dran, unsere Gedanken zu vernebeln, der natürliche Mensch, damit er nichts von Gott vernimmt. Seine Gedanken sind nicht frei, seine Gedanken sind verblendet durch das Wirken der Macht der Finsternis. Das ist auch wichtig für uns selber, wenn wir zum Glauben gekommen sind, mit Jesus leben, wenn wir uns als Kinder Gottes wieder vom Denken dieser Welt leiten lassen, auch vom Lebensstil dieser Welt, dann begeben wir uns wieder in eine Knechtschaft und Sklaverei, aus der Jesus uns befreit hat. Nun fragen wir uns aber, was hat das Gesetz, das doch von Gott gegeben wurde, mit diesen Mächten der Finsternis zu tun? Im Gesetz sagt, die Antwort kommt jetzt, im Gesetz sagt uns Gott, wie unser Leben aussehen soll. Die Mächte der Finsternis halten uns aber davon ab, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und deshalb verurteilt uns das Gesetz zur ewigen Verdammnis. Deshalb waren wir unter dem Gesetz. Und deshalb muss Jesus kommen und selbst unter dem Gesetz sein. Das ist ja immer so eine spannende Frage, warum muss Jesus unter das Gesetz? Jesus muss unter das Gesetz, damit er uns vom Gesetz befreien kann. Und deshalb, die beiden Sätze gehören zusammen, geboren aus einer Frau und unter das Gesetz getan. Es beginnt geboren aus einer Frau. Gott tritt an unsere Seite. Das ist ja das Wunder von Weihnachten. Der erste Teil. Gott tritt an unsere Seite. Gott tritt in unserer ganzen Niedrigkeit und Menschlichkeit an unsere Seite. Jesus steigt nicht als Gott vom Himmel herab. Er kommt als Gott, wenn er wiederkommt. Dann kommt er als Herrscher. Dann kommt er in Macht und Herrlichkeit. Zuerst kam er als Heiland in Niedrigkeit. Er gibt sich von der Geburt an hinein in die Tiefen unseres Menschseins. Unter Geburt ist seit dem Sündenfall ein schmerzlicher Vorgang. Wer schon mal dabei war, der weiß das. Sie ist vom äußeren Hergang alles andere als erhebend. Ich war bei den Geburten unserer beiden Kinder mit dabei. Natürlich sehen wir das als Eltern aus der Perspektive. Da kommt das lang ersehnte und erwünschte Kind zur Welt. Demgegenüber tritt dann der Rest zurück. So soll und darf das ja auch sein. Aber in unserem Zusammenhang spielt der Vaterstolz keine Rolle. Denn Gott war ja schon Vater, bevor Jesus in Maria zur Welt kam. Also um den Vaterstolz geht's hier nicht. Hier geht's um die Niedrigkeit. Auch um die Niedrigkeit des Vorgangs. Geboren aus einer Frau. Da liegt eine schmerzverkrümmte Frau, hechelnd, stöhnend. Manchmal vielleicht vor Schmerzen fast tierisch schreiend. Das ist kein majestätischer, das ist kein göttlich erhabener Vorgang. Und das, was die Mutter dann in Händen hält und an die Brust drückt, das ist erstmal ein blutverschmiertes, schmutziges und ziemlich zerknautschtes Etwas. Bis der Balg dann unters Wasser kommt, abgetrocknet wird, die Nachgeburt entsorgt ist und dann allmählich im Entbindungsraum wieder eine zivilisierte Atmosphäre Raum gewinnt. Ich schilder es einfach mal, damit wir verstehen, was so schlicht daherkommt, geboren aus einer Frau. Das meint es. Schon von der Geburt an in die ganzen Wehen, Niedrigkeiten, Schmerzen, Dreck, Schmutz, Blut einer Geburt hinein. Jesus weicht dem allem nicht aus. Mitten hinein in diese Niedrigkeit, in dieses schmerzerfüllte Kämpfen begibt sich Gott. Er beamt seinen Sohn nicht vom Himmel herab in einem reinen, von himmlischem Glanz umstrahlten Akt. Unter Schreien und Schmerzen wird er geboren, wie jedes andere Menschenkind auch. Aus dem Leib einer Mutter herausgekrochen, wie jeder andere Erdenwurm. Von Geburt an steht er mitten unter uns. Aber es geht eben nicht um einfache Solidarität. Da wäre uns nicht viel geholfen. Es geht um unvorstellbar mehr. Und unter das Gesetz getan. Das Gesetz muss erfüllt werden. Jesus tritt nicht einfach an unsere Seite, um mitzuleiden an der Finsternis dieser Welt. Er tritt an unsere Seite, um diese Finsternis für uns zu überwinden. Es ist immer wieder die spannende Frage, warum musste Gott Mensch werden? Bewegt seit dem frühen Mittelalter und vielleicht schon vorher die Menschen, wahrscheinlich seit der Geburt Jesu. Warum musste Gott Mensch werden? Wir können so veranschaulichen, die Tür zwischen Gott und Mensch ist seit dem Sündenfall zu. Der Mensch hat die Tür von sich aus zugeworfen, das ist ganz wichtig, durch seine Sünde. Und die Tür muss von der Seite wieder geöffnet werden, von der sie verschlossen wurde. Auf der Seite steckt, wenn wir es im Bild sagen wollen, der Schlüssel. Das Problem kennen wir, ja, wenn sich mal ein Kind vielleicht eingeschlossen hat, im Bad, auf der Toilette, rumgedreht und kriegt ein Schlüssel nicht mehr auf. Dann wissen wir, jetzt haben wir ein Problem. Schlüssel steckt, Kind drin, wir draußen, wir kommen nicht ran. Das ist im Grunde das Problem seit dem Sündenfall. Schlüssel steckt auf unserer Seite. Gott kommt nicht ran. Gott kann von seiner Seite aus die Tür nicht einfach öffnen, denn Gott hält sich an Recht und Ordnung. Und seit dem Sündenfall haben die Mächte der Finsternis ein Recht darauf, dass die Tür zubleibt. Wenn nicht von unserer Seite aus die Tür wieder aufgeschlossen wird. Dazu muss aber der Mensch das Gesetz erfüllen. kann aber keiner von uns. Und deshalb kommt Gott in Jesus auf unsere Seite, wohl dem, wenn sich das Kind im Erdgeschoss eingeschlossen hat, man durchs Badfenster einsteigen kann, kann man von innen wieder aufmachen. Mancher von uns hat wahrscheinlich in ähnlicher Situation schon mal gekämpft. Und genauso kämpft Gott. Er kommt auf unsere Seite in Christus, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, erfüllt als Mensch auf unserer Seite das Gesetz und schließt damit die Tür von unserer Seite wieder auf. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis, singen wir auch nach der Predigt. Deshalb muss Jesus ganz und gar auf unsere Seite treten. Mit uns muss er unter das Gesetz, damit er für uns das Gesetz erfüllen kann. Jetzt ist das Problem aber nicht gelöst. Die Tür ist offen. Jesus ist an unsere Seite getreten, um uns durch diese offene Tür durchzuführen und uns mitzunehmen ins Reich des Vaters. Aber er kann uns nicht einfach mitnehmen. Er kann uns nicht einfach für sich reklamieren, denn er trifft keine freien Menschen an, in deren Macht und Entscheidungsfreiheit es läge, sich ihm anzuschließen. Er findet Sklaven, Leibeigene der Sünde, rechtmäßige Beute des Teufels und des Todes. Durch diese Tür auf die Seite Gottes und in die himmlische Herrlichkeit darf nur der, der selber ohne Sünde ist. Also mit dem ersten Akt unter das Gesetz getan, Gesetz erfüllt, hat Jesus aufgeschlossen. Aber wir dürfen trotzdem noch nicht durch. Ohne Sünde ist Jesus allein, niemand von uns. Und deshalb genügt es nicht, dass Jesus an unserer Stelle das Gesetz erfüllt. Er muss auch unsere Sünde auf sich nehmen und mit seinem Blut unsere Schuld bezahlen. Gott kann das Recht nicht beugen, könnte er sicher, aber das würde seinem Wesen widersprechen, deshalb tut er es nicht. Deshalb enteignet er den Teufel nicht rechtswidrig, sondern er muss ihn ausbezahlen. Wir müssen losgekauft werden. Wie ein Sklave auf dem Markt des Römischen Reichs bezahlt werden musste, dass er seinen Besitzer wechseln konnte, so auch hier. Wie Gott uns loskauft, das muss Paulus nicht ausführen, das ist den Christen in Galatien bekannt. Deshalb genügt der allgemeine Hinweis in Vers 5, damit er die unter dem Gesetz, wörtlich heißt es, wegloskaufe. Wegloskaufen. Einmal los und dann weg. Da waren wir gestern Abend versetzt aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Jesus kann uns nur versetzen, weil er uns vorher losgekauft hat und dann werden wir wegversetzt. Das Gesetz hat uns schuldig gesprochen und uns ins Reich der Finsternis verdammt. Mit seinem Blut hat Jesus uns aus diesem Reich losgekauft. Das Gesetz kann uns nicht mehr halten, es ist erfüllt. Und die Finsternis kann uns nicht mehr halten, denn sie ist durch das Blut Jesu ausbezahlt. Und jetzt sind wir nicht mehr entmündigt. Jetzt sind wir in unsere ganze Würde als Gotteskinder eingesetzt. Und das ist das Großartige, mit dem es anfing, als die Zeit erfüllt war. Gott hatte diesen Plan von Anfang an und er hat eine bestimmte Zeit dafür gesetzt. Und die beginnt mit der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Und jetzt sind wir als Gotteskinder in unsere Würde eingesetzt. Wörtlich könnte man den griechischen Begriff übersetzen in die Sohnschaft. Eingesetzt. Vers 5. Luther hat es übersetzt, damit wir die Sohnschaft empfingen. Eigentlich ist ein Fachbegriff wie bei der Adoption. Ein adoptiertes Kind hat die gleichen Rechte wie ein leibliches. Das ist der Unterschied zum Pflegekind. Ein Pflegekind wohnt nur für eine bestimmte Zeit in der Familie, aber es bleibt immer ein fremdes Kind. Ein adoptiertes Kind gehört ganz dazu wie die eigenen. So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Und wenn aber Sohn, so Erbe Gottes durch Christus. Gott kommt in unsere Niedrigkeit, um uns zu seiner Herrlichkeit zu erhöhen. Gott wird Mensch, um uns Menschenkinder als Gotteskinder anzunehmen. Und um uns aus der Niedrigkeit dieser Welt in die Herrlichkeit seiner Welt zu holen. Und es ist einfach so faszinierend, er schickt nicht einen himmlischen Express, der uns da unten abholt, während er im himmlischen Thronsaal Party macht. Er kommt selber und holt uns. Er kommt in Jesus Christus als Lumpensammler in diese Welt. Er geht nicht nur in die Fürstenhäuser, sondern auch in die Elendsviertel. Er öffnet nicht nur wertvolle Mahagoni-Türen, er schiebt auch manch schmutzigen Vorhang beiseite und schaut in heruntergekommene Wellblechhütten ob hier wie dort nicht Menschenkinder zu finden sind, die gern ein Gotteskind sein möchten. Er klopft auch heute Morgen an jedem Herzen an, das noch nicht zu ihm aufgetan ist. Niemand von uns soll in der Macht der Finsternis gefangen bleiben. Wir alle sind zu Kindern des Lichts und zu Erben der reichsten Person des ganzen Universums berufen. Wir alle sollen zu denen gehören, von denen dann Vers 6 sagt, weil ihr denn Söhne seid, oder eben auch Töchter, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in eure Herzen, der schreit, Abba, Vater. Dass wir zu Gott Abba sagen dürfen, das ist was ganz unglaublich Großartiges und Wichtiges. Wir können das für alle Bereiche unseres Umgangs mit Gott, unseres Lebens in der Nachfolge, nicht hoch genug einschätzen. Das fängt etwa an beim Umgang mit dem Gesetz. Wenn wir Kinder sind, die zum Gesetzgeber Papa sagen dürfen, dann ist das Gesetz nicht das Gesetz eines tyrannischen Herrschers, sondern es ist der Liebeswille des Vaters. Was ist das für ein ganz anderes Verhältnis? Ob ich ein Gesetz befolge, das irgendwelche Politiker erlassen haben, wo ich mich frage, ob es Sinn und Verstand hat, und oft genug zweifeln wir wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht am Verstand und am Sinn mancher Gesetze. Halten tun wir es trotzdem. Oder wenn ich weiß, dieses Gesetz ist der Liebeswille meines Vaters, der das Beste für mich will und das Beste für mich in diesen Ordnungen beschlossen hat. Ganz andere Einstellung. Und es betrifft auch unseren Dienst im Reich Gottes. Wenn Paulus sagt, dann seid ihr nicht mehr Sklaven, sondern Kinder, Erben. Wir arbeiten gewissermaßen als Juniorchefs mit, wenn man den Begriff mal so verwenden will. Zwar sind wir Sklaven im Gehorsam gegenüber Gott. Wir haben kein Recht, uns über den Willen Gottes hinwegzusetzen und uns auf die Freiheit der Kinder Gottes zu berufen, auch wenn das im evangelikalen Raum mehr und mehr Mode wird. Nein, in der Hinsicht sind wir Sklaven, was den Gehorsam betrifft. Aber es ist eben nicht ein fremdes Werk, das wir gezwungenermaßen tun. Es ist unser Werk. Wir arbeiten gewissermaßen in der Firma, die uns mitgehört. Als Kinder Gottes sind wir gewissermaßen Anteilseigner. Wir bauen an einem Reich, in dem wir als Kinder Gottes eines Tages Fürsten und Könige sein werden, sagt uns die Bibel. Jeder von uns, jedes Gotteskind ist berufen, eines Tages in der neuen Welt Gottes eine wichtige Position einzunehmen. Jedes Einzelne. Können wir uns gar nicht vorstellen. Und darauf bereiten uns auch Not, Krankheit und Leid dieser Welt, dieses Lebens vor, dass wir eines Tages dieser Ämter würdig sind, die wir dann antreten sollen. Im Feuerofen des Leidens geprüft, geläutert, gereinigt, sollen wir dann standfeste Männer und Frauen im Reich Gottes sein. Uns betrifft unser Verhältnis zur Bibel. Der bekannte Naturforscher Isaac Newton hat gesagt, wir müssen das Evangelium nicht lesen, wie ein Notar ein Testament liest, sondern so, wie es der rechtmäßige Erbe liest. Was ist das für ein Unterschied? Ob es der Notar liest oder der Erbe? Der Notar liest das Testament prüfend, mit juristischem Sachverstand, aber ohne Herz. Ihm geht es ja nichts an, er verwaltet nur. Er guckt nur auf Korrektheit. Jeden Satz, jeden Ausdruck muss er gewissermaßen unter die Lupe nehmen, untersuchen, ob die Verfügung juristisch einwandfrei oder anfechtbar ist, damit er hinterher keine Probleme hat. Viele Menschen lesen so die Bibel, kalt, kritisch, suchen nach Widersprüchen, nach Ungereimtheiten. Man könnte hinzufügen, manche lesen sie auch mit Erkenntnisgewinn, aber sie bleiben persönlich unbetroffen und unbeteiligt. Was hilft mir die beste Erkenntnis der Bibel, wenn es mein Leben nicht verändert? Wie anders liest der Erbe das Testament? Der weiß bei jedem Satz voller Freude und Jubel, das geht mich an. Das ist alles für mich. Gott hat uns seinen letzten Willen in der Bibel mitgeteilt. Seine beiden Testamente, das Alte und das Neue, sie gelten uns. Und Jesus hat seinen letzten Willen auch in Worte gekleidet und uns hinterlassen. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Auf dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Klasse, wenn wir das im Testament Gottes lesen, dass Jesus sagt, ich will, dass die, die zu mir gehören, in der himmlischen Herrlichkeit dabei sind. Fest verfügter Gotteswille. Dieser letzte Wille Jesu meint uns, wir sind die Erben seiner Liebe. Was für eine Dankbarkeit und Freude darf sich da ausbreiten, das ist alles für uns, welch ein Geschenk. Und das ist immer wieder auch die Weihnachtsfrage an uns. Sind wir auf diesem Weg unterwegs? Zuversichtlich, fröhlich, gewiss, dass wir eines Tages dabei sein dürfen. In Jesus dürfen wir es wissen. Amen.